Es war ein ganz normaler Dienstag und eine Frau wuselte durch ihr Haus. Sie sah einen Krümel hier, einen Fussel da und dann griff sie direkt zum Staubsauger, um Staub und Stäubchen ein Ende zu bereiten. Es ärgerte sie ein bisschen, dass es da immer diese Lücke zwischen Waschmaschine und Wand gab, da wo immer der Dreck sich ansammelte und den man ja auch offensichtlich sah. Sie muss endlich mal wieder die Waschmaschine von der Wand wegrücken und ordentlich sauber machen. Den Dreck sieht ja jeder, der durchkommt. Mit viel Getöse brummte sie also durch den Flur, wo ein ganzer Haufen Schuhe rumstand und versuchte so ein bisschen auch den Staub zwischen den Schnürsenkeln zu erwischen. Und dann fuhr sie weiter mit dem Staubsauger Richtung Bad. Ein paar Minuten später hatte das Summen und Brummen des Staubsaugers ein Ende und sie rollte das Kabel wieder ein. Sie griff zum Lappen, um auch die Regale zu putzen und dachte, ach, wie dumm das eigentlich gewesen war, dass sie das vorher vergessen hatte. Jetzt wirbelt sie ja nochmal Staub auf. Kaum war sie fertig mit dem Putzen, lief sie raus in den Garten, nahm den Restmüll auf dem Weg nach draußen gleich mit, warf ihn in die Tonne und machte sich daran, ein paar Blumen zu pflücken. Eine Sonnenblume hier, eine Gladiole da, vielleicht auch ein paar gelbe Chrysanthemen. Es sollte ein schöner, prächtiger Strauß sein, denn der sollte das sauber geputzte Haus ja auch schön schmücken. Auf dem Weg ins Haus stolperte sie über diesen Haufen Schuhe, den sie da gerade gesaugt hatte. Und wie gut, dass sie die Vase noch nicht in der Hand hatte. So musste sie jetzt nur die Blumen wieder einsammeln, die sie verloren hatte. Entnervt kickte sie die Schuhe aus dem Weg, hatte aber gleich ein schlechtes Gewissen und reihte sie sorgsam an den Rand, damit nicht nochmal jemand drüber fiel. Die Frau, die sich da so viel Mühe gab, ihr Haus auf Hochglanz zu putzen, war Martha. Martha aus Bethanien, die gerne Menschen einlud, in ihrem Haus zu Gast zu sein, aber die es manchmal ein bisschen zu ernst nehmen konnte mit der Ordnung. Wobei wischte sie den Gedanken gleich wieder weg. Zu ernst konnte man den Besuch wahrscheinlich nicht nehmen, der heute zu Gast war. Denn die Schuhe, die da im Flur standen, die gehörten zu Jesus und seinen Jüngern. Zu Jesus, dem Wanderprediger, diesem inspirierenden Redner, der Zimmermann aus Nazareth. Wie viel hatten sie in Bethanien schon von Jesus gehört? Er soll der Sohn Gottes sein, sagt man. Und wenn das wahr ist, dass Gott tatsächlich seinen Sohn für uns Menschen auf die Erde geschickt hatte, dachte Martha, dann muss Gott noch viel größer sein, noch viel gnädiger sein, als sie immer gehofft hatte. Und nun hieß es gestern in diesem Dorf, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war. Von all den pompösen Weltstädten suchte er sich ausgerechnet die Mitte vom Nirgendwo Bethanien aus, um auf seinen Reisen vorbeizuschauen. Das überraschte sie und noch viel mehr dann eben am nächsten Tag, als Jesus da war und nach einer Herberge suchte, lud sie ihn ein und er sagte ja. Sie war ja bekannt für ihre Gastfreundschaft. Aber in dem gleichen Moment, in dem sie ja gesagt hatte, fiel ihr auch ein, dass ja noch das Geschirr vom Frühstück neben der Spüle stand und dass die Kissen noch nicht gerichtet waren und überhaupt die Gläser auf dem Wohnzimmertisch noch standen und die Flyer und die Werbung verstreut rund um das Sofa lagen. Sie überließ Maria, ihrer Schwester, die Aufgabe, die Gäste ins Haus zu begleiten und stürmte selbst los. Auf ins Haus, um das Chaos ein wenig zu beseitigen. Und Maria hatte genau das getan, die Gäste ins Haus begleitet und saß jetzt dort mit ihnen im Wohnzimmer. So entspannt wie Maria. Also Martha wusste nicht genau, ob sie das absichtlich machte oder ob sie einfach nicht merkte, dass noch so viel zu tun war. Das war typisch. Immer wenn sie eine heilige Panik bekam, weil sich Gäste angekündigt hatten, lehnte sich Maria entspannt zurück und sagte, wenn du meine Hilfe brauchst, sag's mir. Ja. Sah sie denn nicht, was es zu tun gab? Ja, und so war es auch jetzt wieder typisch, dass sie ihr nicht eigenständig zu Hilfe kam. Martha brachte diese Vase mit Blumen ins Wohnzimmer, um gleichzeitig auch ein bisschen die Lage abzuklären. Anstelle der Vase nahm sie leere Krüge mit in die Küche, um Wasser und Saft aufzufüllen. Den Gästen sollte es schließlich an nichts fehlen. In der Küche türmten sich schon Karotten und Kartoffeln und allerlei sonstige Zutaten, die nur darauf warteten, geschnippelt zu werden und in einem Topf zu landen. Als sie die Gläser der Jünger im Wohnzimmer auffüllte, hörte sie so ein paar Gesprächsfetzen. Die schienen sich da sehr angeregt zu unterhalten über die vergangenen Reisen und Wochen, all das, was Jesus erlebt hatte. Und Martha versuchte unauffällig Blickkontakt mit Maria herzustellen, um ihr zu zeigen, dass sie in der Küche vielleicht noch ein bisschen Hilfe gebrauchen könnte. Aber Maria lachte und lauschte und schaute gar nicht in ihre Richtung. Vielleicht wich sie ihrem Blick ja auch extra aus, weil sie gar nicht helfen wollte. Seufzend ging Martha zurück in die Küche, legte ein Schneidebrett auf die Theke und fing an zu schnippeln. Dabei schaute sie immer wieder durch die Tür ins Wohnzimmer. Ja, sie ahnte schon, dass die Leute im Dorf auch reden würden. Nicht nur, weil diese Männer bei ihnen als Frauen eingekehrt waren. Nein, auch weil nicht alle im Dorf dieser Lehre gegenüber freundlich eingestimmt waren. Und nicht alle wären das Risiko eingegangen, Jesus in ihrem Haus aufzunehmen. Jerusalem war ja nur ein Katzensprung entfernt und würden römische Soldaten auf der Suche nach ihm hier entlang kommen, dann müsste sie sich schon eine gute Ausrede einfallen lassen, um auch straffrei davonzukommen. Es war schon seltsam, diese Männer jetzt im Haus zu haben. Männer von ganz unten, die doch irgendwie momentan zu den einflussreichsten Leuten im Land zählten. Weil sie Jesus folgten. Dem, der gegen Macht und Korruption ein Zeichen setzte. Der sich für Arme, für Kranke interessierte. Der Leuten davon erzählte, wie sehr Gott sich nach einer Beziehung mit ihnen sehnt. So sehr, dass er als Sohn Gottes auf die Welt gekommen ist, um alle zu retten, die an ihn glauben. Ja, diese Leute verdienten ein gutes Essen, ein sauberes Haus, gute Unterhaltung. Martha schaute kurz in den Topf auf dem Herd, rührte um und ging weiter dazu über, Karotten zu schneiden. Aber dass Maria sich wirklich nicht blicken ließ, ärgerte sie zutiefst. Das war doch auch ihr Zuhause. Sie wohnte auch hier. Und in dem Moment hatte sie kurz nicht aufgepasst und sich in den Finger geschnitten. Sehr verärgert drückte sie sich in Küchenpapier auf die Wunde und ging ins Wohnzimmer. Sie hatte genug und stellte sich dort in den Türrahmen auf. Ja, das liebe Putzen und Aufräumen. Man könnte auch sagen, der Prozess Dreck zu verbergen. Das sind immer wieder Berge von Aufgaben, die man abarbeiten kann, nur damit sie in der nächsten Woche wieder auf dem Plan stehen. Das ist ähnlich wie mit der Restauration des Münsters. Ist man hinten fertig, fängt man vorne wieder an. Und von klein auf werden wir dazu angehalten. Räum dein Zimmer auf, hilf beim Abräumen, hilf beim Abwasch. Und wenn diese netten Einladungen nicht so ziehen, dann gibt es vielleicht noch eine Strafe dazu. Es gibt kein Fernsehen, du darfst nachher nicht zu deinen Freunden, was auch immer euer Lieblingsextra dazu ist. Und es gibt dieses Standardprogramm, um einfach den Haushalt so am Laufen zu halten. Und doch, muss man zugeben, gibt es da in jedem Haus so diese Schmuddelecken, die einfach so bleiben. Vielleicht ist das die Ablage, wo sich neben Schlüsseln noch alles mögliche andere sammelt oder die Ecke, die eben wirklich nie geputzt wird oder überhaupt der Dreck auf den Schränken. Für den Alltag ganz okay, keine Frage. Und dann gibt es diese Gewohnheit, aufzuräumen, bevor Besuch kommt. Gäste, das ist der Alarm. Und vielleicht seid ihr nicht die aggressivsten Putzer, ich weiß nicht, hier so bei Putzparty, wie das dann so läuft in der Gemeinde, aber vielleicht seid ihr es doch und ihr würdet euer Haus am liebsten so aufgeräumt darstellen, dass man gar nicht sieht, dass da jemand drin wohnt. Dazu habe ich ein kleines Bildchen mitgebracht, wie das mit den Gästen funktioniert. Hier sieht man zwei Leute, die putzen, Das Wort Gast steht übrigens für Grund aufzuräumen, sauber zu machen und tadellose Lebensführung vorzutäuschen. Und daneben steht eine Frau und sagt, bitte putz einfach weiter. Und wir leben in einer Kultur, die das Putzen weit in den Mittelpunkt rückt. Es zählt zur Ordnung, zu tadelloser Lebensführung, zum Erwachsensein und Werden. Und schalten wir den Fernseher an, dann sehen wir unendlich viele Werbespots über das neueste Fensterputzmittel, den neuesten Fleckenentferner, der wirklich alles noch viel perlweißer aussehen lässt als der Vorgänger. Außer die Zähne. Für die Zähne sollte man das lieber nicht verwenden. Dann doch lieber die Zahnpasta mit der 10-fach extra Weißkristallformel. Alles sauber, alles fleckenfrei. Aber wenn ich jetzt nach Hause gehen würde und meine Tür aufschließen würde, was würde ich da sehen? Leben. Leben würde ich da sehen. Denn das steht über unseren Wohnungen, über unseren Zimmern, über unseren Häusern einfach drüber. Und wo gelebt wird, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Da fallen die Krümel vom Küchentisch. Da fällt die Socke hinter die Waschmaschine. Unsere Wohnungen sind tatsächlich keine Museen. Und da ist nicht immer alles aufgeräumt, zusammengefaltet und abgewaschen. Leben hinterlässt so seine Spuren. Und wahrscheinlich hat sich die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, nicht so ganz so zugetragen. In der Bibel steht jedenfalls dazu Folgendes. Ihr könnt hier auch vorne mitlesen. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf, er in diesem Fall Jesus. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Ja, sie machte sich viel zu schaffen. Sie hat sich quasi die Finger wund gedient für ihre Gäste. Und dienen, das ist nicht immer nur kochen und was Schönes servieren. Dienen ist auch, ich mache meine Haustür auf und biete ein sauberes Haus an. Und wenn ich an mein Verhalten denke, wenn Gäste kommen, dann kann ich mir Marthas Verhalten auch gut vorstellen. Dieses Putzen, das mögen wir manchmal nicht, aber wir machen es doch. Und es ist so eine menschliche Angewohnheit, die sich in noch viel mehr Bereiche reinzieht. Sauber machen, Dreck wegräumen. Zum Beispiel Bildbearbeitung. Da gibt es so viele Programme, wo das, was nicht passt, schön gemacht wird. Sport und Fitness, was nicht passt, wird schön gemacht. Wettbewerbe, was nicht gut genug ist, gewinnt nicht. Und wir reden so oft über Perfektion, dieses gesellschaftliche Streben nach, wir könnten doch so toll sein. Ich habe letztendlich noch niemanden gehört, der gesagt hat, ich bin Imperfektionist. Ich finde das toll, wenn Sachen auch mal kaputt gehen und kaputt dastehen. Das sagen wir nicht. Wir streben irgendwie immer nach höher, besser, weiter. Wir können in unsere dreckigen Ecken doch niemanden hineinlassen. Und erst recht nicht einen Jesus, den Sohn Gottes. Oder? Den heiligen Gott persönlich, den, über den wir Sonntag für Sonntag singen, heilig bist du Herr, du sitzt auf dem Thron, und all die Lieder, die wir auch heute schon gesungen haben, dem gebührt doch mehr als mein Alltag. Martha-mäßig mehr. Ein Dienen und Bewirten, ein schön gemachtes Haus, ein freundlicher Empfang. Und wenn wir mit Mitmenschen reden, die für die Gott noch nicht so richtig ins Weltbild passt, dann geht man sehr häufig von einer Seite aus. Man sagt, die glauben vielleicht, mir geht's so gut, ich brauche Gott überhaupt nicht. Ich habe Geld, ich habe Ansehen, ich kann alles, ich kann reisen, ich bin unabhängig, ich habe meine Freiheit. Gott passt nicht in mein Weltbild. Und es gibt noch viele andere Seiten und Ansichten, warum man nicht an Gott glauben könnte. Aber ich glaube, diese Stelle hier ist für viele Leute auch ein Grund. Die Ansicht, ich hab's doch gar nicht verdient, dass sich der Schöpfer des Universums für mich interessiert. Ich müsste mein Leben doch erstmal ändern, dann kann ich mit Gott reden. Oder überhaupt, mir geht es so schlecht, dass ich nicht an einen guten Gott glauben kann. Und ehrlich gesagt, ich habe das Letztere schon öfter gehört. Und ich habe es auch selbst schon häufiger gedacht. wie passt ein heiliger Gott in mein Chaos, zu meinen Zweifeln, zu meinem Kleinglauben oder Unglauben, zu meiner Unheiligkeit? Wie passt ein heiliger Gott zu den Tagen, an denen es mir richtig gut geht, auch wenn ich nicht einmal an Gott gedacht habe? Was ist, wenn Gott den Staub sieht, der auf den Regalen liegt? Verdiene ich das dann überhaupt, dass Gott bei mir zu Gast sein will? Wenn ich Gott wäre, hätte ich kein Interesse daran. Aber das ist nicht unsere Geschichte. Denn Jesus sitzt nun schon mitten im Wohnzimmer, inmitten seiner Jünger und Maria, Marthas kleiner Schwester. Und die platzt gerade zur Tür herein. Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. In anderen Worten, sie muss doch sehen, dass du mehr verdienst als dieses lausige Wohnzimmer. Erklär ihr doch, dass du als Sohn Gottes, als König, unsere Ehrerbietung brauchst. Und außerdem, du bist gerecht, du sorgst für Gerechtigkeit. Wäre es da nicht angebracht, dass sie mir endlich in der Küche hilft? Das ist doch unfair, dass ich mich hier alleine abrackere. Herr, sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Martha, Martha, ganz nah, persönlich, auf Augenhöhe. Ich habe das schon wahrgenommen, dass du dich so sehr bemühst, um mir eine gute Gastgeberin zu sein. Ich habe gesehen, dass du Blumen hingestellt hast und Getränke aufgefüllt hast. Und ich habe gesehen, du hast noch keine ruhige Minute gehabt, seit wir das Haus betreten haben. Ich habe dich gesehen. Eins aber ist Not. Wirklich wichtig. Und das ist ein gutes Teil. Es wird für gut und ausgezeichnet, Glück bringt, er bringt. Das ist wichtig. Und das ist alles, was Jesus hier sagt. Der meckert nicht mit Martha oder sagt, ach, du hättest ja vorher mal drüber nachgedacht. Nee, das ist alles, was er sagt. Eine Sache hier ist gut und das hat Maria getan. Und wir müssen zurückschauen, um uns zu erinnern, was hat sie denn getan? Da steht in Vers 39, Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Ja, Geschichte vorbei, Lehre gezogen. Oder Jesus kam in diesen Ort, zwei Schwestern nahmen ihn auf, die eine kümmerte sich drum, eine gute Gastgeberin zu sein, die andere tat nichts und das war eigentlich besser. Wenn ich da an mich und meine Brüder denke, da gibt es auch Unterschiede in der Bewirtung von Gästen oder in dem, wie sieht man den Schmutz oder nimmt ihn wahr und putzt vorher noch oder nicht. Das ist ja eine ganz normale Geschichte, die eine macht es besser als die andere. Das hätte doch Lukas auch überspringen können, oder? Was macht also diese Geschichte, die vielleicht ganz banal klingt, in der Bibel? Und Lukas ist ein Schreiber, der sich sehr gelehrt und gebildet ausdrückt und in seinem Vokabular und seinen Geschichten wahrscheinlich auch an Griechen geschrieben hat. Also Leute im Neuen Testament, die noch nichts von Jesus gehört haben oder nie als Nichtjuden bezeichnet wurden oder nicht Christen. Und er thematisiert auch Geschichten wie den Hauptmann von Kapernaum, wo es eben darum geht, jemand, der Jesus noch nicht kennt, lernt Jesus kennen. Oder den barmherzigen Samariter, das ist die Geschichte direkt davor, weil er zeigen will, Jesus kommt zu allen Menschen. Da sind die Nichtgläubigen, da sind die Andersgläubigen und da sind die ganz normalen Menschen in Bethanien. Deswegen überspringt Lukas diese Geschichte nicht. Und wir sehen hier also dieses Zuhause als Lebenszentrum von Maria und Martha und wahrscheinlich auch noch ein paar Gehilfen. Da waren Schlafräume, ein paar Aufenthaltsräume, Räume, in denen gearbeitet wurde, Räume, in denen ausgeruht wurde. Aber es war kein Gasthaus, kein Hotel, kein Palast oder Empfangsraum. Nein, es waren Privaträume. Und Jesus kommt hinein in diese Privatheit. Er sitzt da schon, in diesem Alltag, in der Vertrautheit, zu Hause. Und da finden wir, wie schon bemerkt, Dreck in allen Farben und Formen, den man vielleicht auf den ersten Blick verbergen könnte, aber der im ehrlichen Gespräch dann doch vielleicht auftaucht. Auf den ersten Blick, Maria und Martha waren nicht krank, physisch, psychisch vollkommen intakt. Aber wenn wir näher schauen, dann lesen wir von Maria und Martha, nicht von Leopold und Friedrich. Wir lesen Frauennamen. Die zeigen uns, die waren nicht verheiratet. Und zumindest Martha wird uns als Hausherrin vorgestellt. Zumindest Martha hätte verheiratet sein sollen in ihrem Alter. Und man kann annehmen, vielleicht war Martha verwitwet, Maria alleinstehend. Und alleine, das waren wir auch alle schon mal im Leben. Und wir können hier auch im Raum alle unterschiedlich mit unseren Geschichten was anfangen mit Begriffen wie ledig, alleinstehend, Single, getrennt, geschieden, Witwe, Witwer. Und wir wissen, wie jeder Lebensstand mit Vor- und Nachteilen kommt. Da gab es bestimmt auch bei den beiden Schwestern hier Dinge, die im Leben schwierig gewesen sein können. Da war also schon mal mehr zerbrochen und angekratzt, als uns ein sauber aufgeräumtes Haus so zeigt. Und außerdem spielt die Geschichte in Bethanien. Bethanien übersetzt das Haus der Armen. Ein kleines Dorf, und wahrscheinlich beherbergte dieses kleine Dorf auch noch das Kranken- und Armenhaus. Und wir befinden uns immer noch in so einer Zeit, wo ein Blinder gefragt wird, wer hat gesündigt, du oder deine Eltern? Also irgendwas muss ja hier faul gelaufen sein. Man lagerte Kranke aus, wollte keinen Kontakt mit ihnen, wollte nicht, dass sie im Stadtzentrum sind. Da war Bethanien doch eine geeignete Siedlung, etwa 3 Kilometer außerhalb von Jerusalem, da, wo man sie nicht sehen musste. Und in anderen Übersetzungen könnte man auch sagen, nicht nur Haus der Armen, sondern Haus des Elends, des Trübsals, des Jammerns und Klagens. Das klingt nicht gerade wie eine Villa in der Viere oder Schloss Munzingen. Das klingt nicht unbedingt nach einem Ort, an dem man gern zu Gast sein will. Und dort zu leben, in der Nähe von Leid und Krankheit, wo manche Leute gesund werden, aber manche auch sterben, das brachte bestimmt einiges an Schwermut mit sich. Und wenn wir im Buch noch ein bisschen weiter blättern, dann wissen wir ja auch, dass die beiden noch einen Bruder hatten, Lazarus, der plötzlich so krank wird, dass er stirbt. Also selbst wenn sie keine Kinder hatten, um die sie sich da noch Sorgen machen mussten, so brachte doch auch die eigene Familie Leid und leidvolle Zeiten mit sich. Und diese kurze Geschichte, sehen wir, hat also mehr zu erzählen, als man beim ersten Drüberlesen so vielleicht merkt. Und wir sehen hier auch diesen Ort, Bethanien, das Zuhause von Maria und Martha, als Ort, wo Jesus ganz persönliche Begegnungen hat. Jesus, der sich da nicht scheut und sagt, ich bleibe lieber in der tollen Stadt Jerusalem, sondern der kommt und sagt, genau dieser Ort ist richtig für mich. Und wir lesen hier eben diese Geschichte von den beiden Schwestern, wo gegessen wird, wo Gemeinschaft erlebt wird. Wir lesen, dass Jesus wiederkommt nach Bethanien, um Lazarus zu betrauern, der plötzlich verstorben war, und ihn auch wieder ins Leben zurückzuholen. Und dann lesen wir auch weiter die Geschichte, wo Jesus eingeladen ist bei Simon, dem Aussätzigen, auch wieder zu Tisch mit vielen Leuten, als Maria reinkommt und ihn salbt. Das sind alles sehr persönliche, sehr nahe Geschichten, die Jesus in diesem Ort erlebt. In diesem Ort, der ja eigentlich so voll Krankheit und Armut und Leid und was nicht alles ist. Jesus kommt in dieses eher ärmliche Dorf zu einer ganz normalen Familie. Und ganz normale Menschen, das wissen wir selber, das kommt mit einer Ladung von Gepäck oder Dreck. Vielleicht habt ihr das selber gemerkt, ihr wart im Urlaub und habt eure Taschen ausgepackt. Da findet man dann vielleicht die Krümel von den Keksen, die man im Auto gegessen hat. Oder irgendwelche Blätter, die sich da noch angesammelt haben. Der Sand vom Meer, vom See. Also ganz offensichtlich, wir lagern den Dreck an. Aber auch ganz unverblümt, ganz unbildlich ausgedrückt. Wenn die Ferien vorbei sind, wenn der Urlaub vorbei ist, dann kommt der Alltag. Und Alltag, der Bernd hat es vorhin schon erwähnt, kommt mit auch Sorgen, kommt mit Schwierigkeiten, im Miteinander. Wir sind alle nicht allein auf dem Planeten und dann haben wir vielleicht Familie, Freunde, Kollegen, auch in der Gemeinde immer wieder Interaktionen, die auch Konflikt mit sich bringen. Da kommt der Alltag, da kommt der Dreck. Dann kommen sichtbare Krankheiten und Diagnosen und darüber hinaus noch so viel Unsichtbares. Auch das wurde vorhin schon erwähnt, Sorgen. Wusstet ihr, dass jeder dritte Deutsche etwa in seinem Leben an einer psychischen Krankheit erkrankt, die therapeutisch behandelt werden muss? Ich wusste es nicht. Ich habe es diese Woche erst gelesen. Also statistisch auch jeder dritte von uns hier im Raum. Noch dazu eben all diese Leute, die da gar nicht aufgezählt werden, weil sie keine Therapie in Anspruch nehmen. Also es gibt so viele sichtbare und unsichtbare Krankheiten und Sachen, die uns da belagern können. So viele Bereiche, wo wir erst gesünder werden könnten, wo wir aufräumen könnten und wo jeder sein Päckchen zu tragen hat. Und ganz oft schicken wir diese Beschwerden, diese Päckchen raus nach Bethanien. Auch wir haben so diese Angewohnheit mit unserem Putzen, zu sagen, mein Problem, das lagere ich aus, raus aus meinen Gesprächen, raus aus meinem Leben. So etwa 3 Kilometer nach draußen. Dann glauben wir, uns geht's so richtig gut. Und dann kündigt sich Jesus an. Oh oh, wohin mit all meinem Dreck? Wohin mit dem, was gar nicht zu meinem perfekten Ich gehört und dem, was ich so gerne sein würde? Oder zu der perfekten Familie, dem perfekten Haushalt, das jedenfalls, was man anstrebt. Was ist, wenn das gar nicht so perfekt ist und Jesus kommt? Und auch als Christ ist da so eine Schwierigkeit da, denn man möchte natürlich auch besser werden, man möchte lernen, man möchte mehr glauben, mehr sehen, mehr vertrauen, keine Angst haben. Das ist oft so ein Anspruch und das ist ja auch gut, dass wir einen Anspruch haben, sonst wären wir anspruchslose Menschen. Aber auch Lieder und Texte, die wir im Sonntag singen und hören oder in unserem Alltag lesen, das ist immer ein Anspruch, auch nach höher, nach weiter, nach mehr zu kommen, zu streben. Und dann sitzt man da und bemerkt, wenn ich jetzt Gott folge und schon Jahre für meine Anliegen bete, dann ist es doch irgendwie komisch, wenn ich im dritten Jahr immer noch dafür bete, oder? Oder immer noch die gleichen Zweifel habe. Und wenn ich einerseits daran glaube, dass ich mit meinem Gott über Mauern springen kann, dann kann ich doch nicht mit Gott vor der gleichen Mauer sitzen und weinen, oder? Da ist irgendwie eine Diskrepanz, wo ich erstmal aufräumen sollte, bevor ich Gott einlade. Und dann überhaupt, vielleicht sollte ich erstmal wieder einen routinierten Plan aufstellen zum Bibellesen und stille Zeit machen, bevor ich überhaupt wieder mit meinen Anliegen kommen kann. Zugegeben, das wäre schön, zugegeben, es ist nicht immer so einfach. Ich stelle oft fest, ich bin nicht gut genug oder ich bin von Gott aus gesehen gut genug, aber für meine eigenen Standards, die ich mir manchmal setze, bin ich nicht gut genug und versuche das auszugleichen. Dann stehen wir nämlich auf der Martha-Seite. Das ist genau, was Martha getan hat. Sie hat gemerkt, eigentlich fehlt da was, dem heiligen Gott zu begegnen. Deswegen diene ich. Deswegen tue ich was. Und versucht, Jesus in ihrem Haus so gut wie möglich willkommen zu heißen. Und Martha spricht ihn auch an, Herr. Ja, also sie will darstellen, sie dient ihm hier. Sie ist für ihn da. Und Jesus antwortet, das ist jetzt gerade gar nicht die Zeit, um zu dienen. Und diese Beobachtung hat auch schon David im Alten Testament gemacht. Wir haben das vorhin am Ende des Psalms gehört und schauen nochmal rein. Im Psalm 51 stellt David ganz genau diesen Unterschied fest. Herr, öffne du meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Dir liegt nichts daran, dass ich dir Tiere als Schlachtopfer bringe. Ich würde es sonst bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. dir liegt nichts an Opfern, Gott. Ich kann dir nichts bringen, was angemessen genug ist, um dir zu dienen. Ein Opfer, das dir gefällt, ist tiefe Reue, ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz. Das wirst du, Gott, nicht zurückweisen, steht hier im Psalm 51. Das ist spannend, oder? Wenn wir denken, wohin mit unserem Dreck, den können wir doch Jesus gar nicht zeigen. Doch, wir dürfen ihn zu Jesus bringen, sogar als Opfer. Als ehrerbietende Haltung und Handlung gegenüber Gott dürfen wir all das bringen, was wir eigentlich verbergen würden. Weil Gott es so ansieht wie das Teuerste, was wir haben. Unser Herz, unser Sein, unsere Schwäche, all das dürfen wir Gott anbieten. Unseren Dreck müssen wir nicht auslagern, nicht 3 Kilometer weg von unserem Alltag bringen, sondern den dürfen wir genau dort haben. Und im Vergleich zu Gott werden wir immer schlechter abschneiden. Und das gilt auch für unseren normalen Alltag. Im Vergleich zu perfekten Idealen werden wir immer schlechter abschneiden. Aber wenn wir das nicht akzeptieren, dann fangen wir eben an, diese Kluft selber zu überwinden. Wir wollen dienen, wir wollen tun, wir wollen irgendwas machen, damit wir doch wert sind. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, sagt Jesus in unserem Text. Ich sehe dich und alles, was du zu tun hast und alles, was du tust. Ich sehe das alles. Vielleicht sagt Gott auch mir immer wieder, Anna, Anna, du hast so viele Sorgen und Mühen und ich sehe dich darin. Und dieser heutige Sonntag dreht sich ums Sorgen im Kirchenjahr. Wir haben den Vers für die Woche vorhin schon gehört. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und auch diese Bibelstelle hier weist zurück auf dieses ganze Kapitel in Matthäus 6, wo es darum geht, um Sorgen machen. Wir können noch so viel tun und wir wollen auch oft so viel tun und uns kümmern. Das eine ist Not und da steht bei Matthäus, dass wir nach Gottes Reich streben und nach seiner Gerechtigkeit. Und genau das eben sagt Jesus auch bei Maria und Martha. Das eine ist notwendig und gut. Manchmal sich hinsetzen und nichts tun. Aber manchmal eben auch diesen Dreck und den Sorgen vor Gott zu bringen und nicht zu sagen, das ist nicht wert, dass ich dir das zeige. Nee, Gott sagt, ich möchte zuhören, ich möchte, dass du da bist. Und wir dürfen in die Gegenwart Gottes eintauchen und die Welt da draußen vergessen. Wir dürfen Jesus ganz gastfreundlich in unserem Alltag und Chaos aufnehmen. Weil Jesus derjenige ist, der sagt, hey, ich bin doch schon da. Ich habe mich jetzt nicht unbedingt selber eingeladen, aber ich bin schon da. Und ich bin derjenige, der die Kluft zwischen Dreck und Heiligkeit überwinden kann. Wie passt Gott, ein heiliger Gott, in mein Chaos? Durch Jesus. Jesus, der diese Kluft überwinden kann. Der Sünde wegnimmt, was wir auch manchmal eben als Dreck bezeichnen, der das alles wegwischt. Aber der eben auch da sitzt mit uns und sagt, und auch die Sachen, die nicht weggehen, die Schmuddelecken und der Alltag, genau da möchte ich auch mit dir sitzen. Wir dürfen Gott in unseren Alltag einladen, von dem es im Psalm 147 heißt, er heilt, die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Und wir laden nicht nur jemanden in den Dreck unseres Alltags ein, der dort sitzt und Kaffee trinkt. Vielleicht ist Gott ein guter Kaffeetrinker, ich weiß es nicht. Aber er ist nicht da, um sich bedienen zu lassen, um gut mit uns zu essen, um gut mit uns Kaffee zu trinken. Sondern er sagt, ich bin der Gott, der dich versorgt, der sich für dich einsetzt, der für dich kämpft. Und Jesus wird an anderer Stelle auch nochmal gefragt, hä, also warum kümmerst du dich denn eigentlich um die Leute, die krank sind, die Probleme haben? Und Jesus antwortet, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ihr könnt verstehen, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und das dürfen wir für uns immer wieder in Anspruch nehmen, auch uns zu sagen, ja, auch wir sind die Kranken, die Jesus brauchen. Wir dürfen Gott unsere Bruchstücke bringen und sagen, du weist sie nicht zurück. Jesus lacht nicht, er schätzt es nicht gering und er achtet unsere Bemühungen, diese Überwindung, die es vielleicht manchmal kostet, zu sagen, okay, da läuft es nicht so gut. Wie ein Opfer. So wie man im Alten Testament vielleicht Stiere geopfert hat, so wertvoll ist es Gott, wenn wir sagen, okay, hier ist mein Scherbenhaufen. Und wir lesen in dem Bibeltext nicht, wie Martha reagiert hat. Vielleicht ist das gar nicht so wichtig. Aber wenn ich die Stelle lese und mir vorstelle, wenn ich dort gestanden hätte, dann hätte ich wahrscheinlich bemerkt, das Einladen ist die eine Sache. Jesus einzuladen, das hat sie ja gemacht. Und dann war sie mit anderen Sachen beschäftigt. Was die andere Sache ist, die auch wichtig ist, ist eben zu bemerken, dass er schon da ist. Zu bemerken, dass er unseren Schmerz sehen will und das aushalten, dass da ein heiliger Gott in unserem dreckigen Alltag Einzug hält. Und es ist ein Gott, der heilt, der zerbrochene Herzen sieht. Und wir dürfen Jesus immer wieder zu uns einladen. Vielleicht haben wir das schon längst getan, aber vielleicht dürfen wir auch merken, diesen Sonntag und diese Woche, das Einladen ist die eine Sache. Jesus auch unseren Dreck sehen zu lassen, das ist die andere. Noch eine kleine Anekdote zum Abschluss. Gestern stand ich mit Staubsauger bewaffnet in unserer Wohnung, um zu putzen. Und dann habe ich nach dem Staubsauger, als der seinen Geist aufgegeben hat, noch den Besen genommen und dann den Wischer. Warum? Weil sich ein Gast angekündigt hatte. Da gibt es im Internet eine nette Plattform, Airbnb, wo man privat ein Bett oder Zimmer vermieten kann an Leute, die vielleicht nicht gerade ins Hotel oder Hostel gehen wollen. Und so ein Gast kam gestern Nachmittag bei uns an. Und als ich so vor mich herputzte, dachte ich natürlich auch, hier wohnen 5 Leute, warum bin ich die Einzige, die putzt? Und dachte aber auch zurück an den Sommer, als ich selber Gast gewesen bin in den USA. Da hatte ich mich bei einem Pärchen im Haus eingemietet, genau über die gleiche Plattform. Die hatten ein Zimmer frei, waren aber nicht da, als ich ankam, hatten mir ihren Schlüssel hinterlassen, genau wie ihren Hund und ihre 2 Katzen. Und ich fand das alles wie beschrieben, es war sehr einfach, in das Haus zu kommen. Dann saß ich da in meinem Zimmer und fand so einen kleinen Hefter, wo Informationen standen. Ich stellte mein Zeug hin und las los. Please remember that this is our home. Bitte denkt dran, das ist unser Zuhause. Wir leben hier, wir arbeiten hier, wir verbringen unsere Freizeit hier. Wir versuchen unser Bestes, um einen sauberen und angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten. Aber wir sind kein 5-Sterne-Hotel, also wenn du eine Bewertung abgibst, denk dran. Bitte denk dran, das ist unser Zuhause. Natürlich wird es dreckig sein. Und als ich da gestern so putzte, dachte ich daran zurück, wie schön, ehrlich ich diese Zeilen gefunden hatte, stellte den Wischer in die Ecke und den Eimer, hörte auf mit Putzen und setzte mich stattdessen hin, um eine kleine Willkommensnachricht zu schreiben. Lieber Gast, fühl dich wie zu Hause, denn das ist es auch für uns, ein Zuhause.